Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Meine Botschaft klingt so: Belarus ist Europa, Belarus ist ein europäisches Land, Belarus ist ein Teil Europas. Ja, und dieses Buch, ich hoffe, dieses Buch ist eine Entdeckung eines unbekannten Landes für das deutschsprachige Publikum.
Sagt der belarussische Schriftsteller Algerd Bararewitsch. Er wird mit dem Leipziger Preis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. Warum das ein wichtiges Signal, nicht zuletzt auch in Richtung seines Heimatlandes ist, darüber sprechen wir gleich. Außerdem haben wir zwei Premieren. Stefanie Reinsberger ist ans Wiener Burgtheater zurückgekehrt und spielt dort als erste Frau den zwielichtigen Lilium in Ferenc Molnárs Stück. Und in Hamburg hat Falk Richter einen neuen Text, den Elfriede Jelinek nach der Wahl von Donald Trump geschrieben hat, in kürzester Zeit auf die Bühne des Schauspielhauses gebracht. Zwei Ausstellungen haben wir auch noch für Sie. Europas Hunde, so heißt der monumentale Roman, für den der belarussische Schriftsteller Algerd Bararewitsch mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet wird. In Belarus ist das Buch, das erst in diesem Jahr auf Deutsch erschienen ist, verboten und auch der Autor selbst lebt seit 4 Jahren im Exil. Deshalb bedeutet ihm der Preis ganz besonders viel, wie er heute in unserem Programm gesagt hat.
Ja, ich freue mich natürlich sehr und ich bin sehr stolz darauf. Jeder Autor träumt davon, gelesen zu werden, anerkannt zu werden. Aber vor allem bedeutet das für mich, dass ich jetzt vielleicht diese Nische der Exilliteratur verlassen kann. Das ist für mich wichtig. Ich brauche viel mehr, als in dieser Nische weiter zu leben und zu arbeiten.
Algerd Bararewitsch, der im Frühjahr mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet wird. Bei mir im Studio ist jetzt Ingo Petz. Er leitet bei der gemeinnützigen Internetplattform Decoder das Belarus-Projekt. Und diese Plattform versorgt Menschen in Belarus und Russland mit verlässlichen Informationen und ist inzwischen aber in Russland als unerwünscht eingestuft worden. Hallo, guten Abend, Ingo Petz.
Ja, guten Abend.
Hat Sie das heute überrascht und natürlich gefreut, dass Algerd Bararewitsch diesen wichtigen Preis bekommt?
Ich fange mit der zweiten Frage an, mit dem zweiten Teil. Es hat mich sehr gefreut. Ich bin auch tatsächlich etwas berührt, weil wenn man so lange wie ich zu Belarus arbeitet und versucht, dieses Land und auch die Kultur und Literatur hier verständlich zu machen, zugänglich zu machen, Belarus steht ja häufig sehr im Abseits, dann ist das schon ein dickes Ding. Und es gibt auch eine Linie sozusagen bei diesem Leipziger Buchpreis zu Belarus, nämlich 2001 hat eben Norbert Randow, ein großer Übersetzer, der in der DDR schon belarussische Literatur ins Deutsche übersetzt hat, diesen Preis bekommen. Und Thomas Weiler ist der Übersetzer von Bararewitschs Europas Hunde. Und Norbert Randow war ein großes Vorbild natürlich für Thomas Weiler. Und 2011 hat Martin Pollack diesen Preis bekommen, österreichischer Schriftsteller, der auch schon früh angefangen hat, sich um belarussische Literatur zu bemühen, sie zugänglich zu machen, hatte auch einen Schwerpunkt auf der Leipziger Buchmesse. Und er hatte schon in seiner Dankesrede damals einen Roman von Bararewitsch, nämlich Die Elster auf dem Galgen, sehr gelobt. Also man könnte jetzt meinen, es ist sozusagen zwingend, dass er diesen Preis bekommen hat. Das ist es natürlich nicht. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr große Überraschung und es freut mich vor allem, weil Belarus jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit, wo die Repressionen immer noch umgehen in Belarus, dass ein Autor aus Belarus diesen wichtigen Preis tatsächlich bekommt.
Und das ist ja auch nochmal ein besonderes Signal, weil das Buch ja dort verboten ist, nicht?
So ist es, genau. Also ich glaube, es ist ein ganz deutliches Signal. Darum geht es ja auch in dem Buch. Also es ist schwer zu sagen, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Es geht eigentlich das große Spiel der Freiheit oder das große Spiel mit der Literatur, schöpferische Widerstandsfähigkeit, sich in autoritären Regimen solche Nischen der Freiheit zu erarbeiten. Und das ist ja das, was Bararewitsch seit vielen Jahren macht, eben als Autor, auch als Musiker, als Punkmusiker in den 90er Jahren. Und das ist ein ganz deutliches Signal eben an dieses autoritäre Regime, auch an die Leute, die eben für ein offenes, für ein demokratisches, freies und vor allem europäisches Belarus arbeiten. Und durch dieser Preis wird sozusagen endlich die belarussische Literatur etwas mehr in der europäischen Literaturfamilie verortet.
Und das Buch ist ja auch auf Belarussisch geschrieben, aber zu Anfang habe ich gelesen, hat Bacharewitsch auch Russisch gesprochen und er hat sich dann aber irgendwie auf Belarussisch umgewandelt und er hat auch was dazu gesagt, was das ihm bedeutet, diese Sprache zu nutzen.
In Belarus dominiert die russische Sprache bis heute und die belarussische Sprache, ich bin selbst ein belarussischsprachiger Schriftsteller, aber belarussisch zu sprechen und auf belarussisch zu schreiben bedeutet, ein Teil des Widerstands zu sein, bedeutet eine europäische Orientierung, bedeutet Zukunft, bedeutet unsere nationale Kultur weiterzuentwickeln, also nicht ein Teil von Russland zu sein.
Und diese eigene Sprache zu sprechen, das ist ja gerade für so junge Staaten immer auch ein ganz wichtiges Mittel, um sich der eigenen Identität auch zu versichern.
Also über dieses Thema der Sprache in Belarus könnten wir sicherlich eine eigene Sendung machen, weil sie wirklich sehr, sehr komplex ist und auch nicht ganz leicht zu erklären ist. Die Gründe liegen natürlich in der Geschichte verortet. Belarus hatte nie einen eigenen Staat. Das erste Mal mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Es gab eine kleine Episode 1918, aber das waren tatsächlich nur ein paar Monate. Und 1991, also mit dem Entstehen der unabhängigen Republik Belarus, wurde dann auch das Belarussische zur Staatssprache. Aber als Lukaschenko dann eben wieder gewählt worden ist, 1994, er hat eben den Schritt dann zur Diktatur gemacht und hat eben auch neben dem Belarussischen als Staatssprache durch ein sehr umstrittenes Referendum 1995 dann eben das Russische auch wieder als Staatssprache verankert. Und dadurch ist das passiert, was eigentlich in der belarussischen Geschichte, das ist so eine rote Linie, also das Belarussische wurde wieder an die Seite gedrängt durch das Russische, durch eine Russifizierung und Lukaschenko benutzt eigentlich auch das Russische, um eben ja mit Russland zu verhandeln. Also zu sagen, wir halten die russische Sprache hier am Leben, die russische Welt, sozusagen Russkij Mir. Und dafür müsst ihr uns eben, oder mir, also Lukaschenko, billiges Öl, billiges Gas und so weiter geben, damit ich hier weiter regieren kann. Also es ist ein sehr aufgeladenes politisches Thema. Und Leute wie Algiert, der sich dann irgendwann bewusst zur belarussischen Sprache bekannt hat. Das haben viele junge Leute auch in den 90er Jahren gemacht, auch angeregt durch Musik vor allem, durch Literatur. Und wenn man im Alltag belarussisch spricht, das war lange so, dass einem Probleme widerfahren. Nicht nur mit dem Staat, sondern einfach auch mit den eigenen Leuten. Man wird gleich der Opposition sozusagen verortet. So war das in alten Zeiten. Und wenn Lukaschenko hat alle, die belarussisch gesprochen haben, eben als Nationalisten, als Faschisten häufig beschimpft. Und man kann sich vorstellen, was das für eine Reaktion häufig hervorruft.
Jetzt lebt Algiert Bacharewitsch ja schon ein paar Jahre zusammen mit seiner Frau, die auch Schriftstellerin ist, im Exil. Ist er trotzdem eine wichtige Figur auch so für die belarussische Literaturszene oder für die Kultur da im Allgemeinen?
Auf jeden Fall. Also das ist ohne Frage. Und deswegen ist dieser Preis so wichtig, dass auch den Menschen in Belarus gezeigt werden, dass sie eben nicht vergessen werden, dass ihre Literaten, ihre Kulturschaffenden eben hier anerkannt werden. Und auch wenn sie in Belarus jetzt im Moment verboten sind, ihre Bücher eben aus den Bibliotheken entfernt worden ist, diese Leser von Algiert, sie werden ja auch kriminalisiert. Also sie können auch eine Strafe erlangen, wenn man sie eben erwischt mit einem Buch von Algiert Bacharewitsch. Also er spielt eine ganz wesentliche Rolle für die junge Literaturszene in Belarus. Und es ist nicht in so einer Nische, wie er das häufig auch schon mal sagt. Das ist es natürlich häufig, wenn man auf Belarussisch schreibt, aber das sind viele untereinander verästelte Nischen sozusagen. Und diese Nischen waren Teil dieser Kraft, die die Revolution 2020 überhaupt ermöglicht hat. Also zusammen mit der Zivilgesellschaft, zusammen mit der Musik, zusammen mit der Kunst und so weiter und so fort.
Und Sie kennen Algiert Bacharewitsch ja auch persönlich gut. Das ist sicher doch auch eine gute Ermunterung für jemanden, der im Exil leben muss, jetzt so einen Preis zu kriegen, sowohl in materieller, also finanzieller Hinsicht, als auch einfach so als ideelle Unterstützung.
Das ist ganz, ganz wichtig. Also im Moment ist es so, dass wie Algiert und seine Frau Julia Timofejeva, dass sie häufig, Gott sei Dank, Stipendien bekommen. Noch gibt es dieses Literatursystem, weil sie eben verfolgt sind, weil es eben schwierig für sie ist, irgendwo anzudocken und zu arbeiten. Und mit so einem Preis wird es hoffentlich für ihn natürlich nochmal leichter, dass auch andere Länder möglicherweise auf ihn aufmerksam werden, Übersetzungen möglich werden, Lesereisen möglich werden und so weiter und so fort. Also dass dieser Scheinwerferstrahl sozusagen jetzt auf Belarus gerichtet ist, auf die Kultur und Literatur, das ist ganz, ganz wichtig.
Und unbedingt das Buch lesen.
Das sowieso, das ist außer Frage. Das ist bei Fulan und Quist natürlich erschienen, einen kleinen, aber wichtigen Verlag. Und dass sie diesen Mut hatten, dieses nicht ganz leicht zugängliche Werk herauszubringen auf Deutsch, das ist aller Ehren wert und das muss auf jeden Fall unterstützt werden.
Ingo Peetz, vielen Dank, dass Sie hier waren und wir zusammen Aljard Baharevic zum Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung gratulieren konnten. Dankeschön.
Sehr gerne. Buchsamoje.
Und der Roman Europas Hunde ist bei Woland und Quist erschienen, ein Leipziger Verlag. Auch übersetzt hat den Text Thomas Weiler. Das Buch hat 744 Seiten und kostet 36 Euro. Einen Strizi, so nennt man im Österreichischen einen zwielichtigen Kleinkriminellen, also genauso einen wie Lilium, diesen halbseidenen Rummelplatz-Ausrufer, den der ungarische Dramatiker Ferenc Molnár 1909 für die Bühne verewigt hat. Die Figur ist eine echte Paraderolle. Nikolaus Ovčarek hat ihn ebenso erfolgreich gespielt wie Karl-Heinz Hackl. Aber jetzt spielt ihn zum ersten Mal in der Geschichte des Burgtheaters eine Frau. Stefanie Reinsberger ist nach 8 Jahren Berlin nun ins Ensemble des Theaters zurückgekehrt. Hören wir mal einen Ausschnitt aus der Inszenierung von Philipp Stölzel.
Was ist da los?
Herr Lilium!
Was ist los? Was haben Sie schon wieder mit ihr?
Die ist vom Karussell geworfen. Die hat auf meinem Karussell Hausverbot.
Schmeißen Sie mich wirklich runter, wenn ich mich aufs Karussell setze?
Na sicher!
Das Sie hat keiner gefragt!
Herr Lilium, das würden Sie machen? Mich runterschmeißen?
Wenn ich einen Grund habe. Aber wenn ich keinen hab?
Da haben wir's.
Danke, Herr Lilium.
Ich dulde kein unmoralisches Treiben in meinem Etablissement.
Ein kurzer Ausschnitt war das aus Lilium von Ferenc Molnár. Heute Abend war Premiere am Burgtheater und Christoph Leibold war für uns dabei. Herr Leibold, Stefanie Reinsberger als Lilium, was zeigt sie denn an dieser Figur, was vielleicht tatsächlich nur eine Frau entdecken kann?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde, dass sie was zeigt, was nur eine Frau zeigen kann. Sie ist einfach eine Frau, wie es nur eine Frau sein kann. Sie bleibt aber erstmal der Herr Lilium, also so wird sie angesprochen. Trägt ein weißes T-Shirt, schwarze Hose, überkreuzte Hosenträger. Es ist normal so eine Kraftlackelfigur. Sie haben schon gesagt, Ovčarek, der war sowas wie eine logische Besetzung, habe ich gesehen damals auch. Aber auch Stefanie Reinsberger, die sagt ja von sich, ich bin eine Blut-, Schweiß- und Tränenschauspielerin. Die ist ein Kraftzentrum und ihr Lilium ist genauso ein cholerischer, impulsiver Hau drauf. Zugleich auch linkisch als Figur, weil dieser Lilium, der hat ja nie gelernt, irgendwie zart oder behutsam zu sein, obwohl er sich erkennbar danach sehnt. Aber es sind eben diese Zuschreibungen von außen. Sie haben schon gesagt, der Strizi oder der Strolch, das ist ihm Selbstbildnis geworden, da ist er gefangen drin. Und diese Unbeholfenheit, die Sehnsucht, aber auch eine ohnmächtige Wut, das spielt Stefanie Reinsberger und sie spielt das ganz großartig. Das hat aber erstmal nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Also ein Mann, der könnte genauso gut so diese zarte Seite zeigen, so wie Stefanie Reinsberger eben auch das Grobschlächtige zeigen kann. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, dass, weil sie eine Frau ist, diese gewalttätige Seite nie Gefahr läuft, nach so einem Klischee von dumpfer Maskulinität auszusehen. Einfach, weil sie erkennbar eine Schauspielerin ist, in einer Männerrolle. Aber man sieht eigentlich vor allem den Menschen.
Das klingt ja schon mal irgendwie ganz gut, als ob sie das eben aus so ganz klaren Gegenüberstellungen rausholt. Wie ist das mit der Regie? Philipp Stölzel hat ja nicht nur Regie geführt, sondern auch die Bühne entworfen. Wo stellt er denn dieses Stück hin?
Die Bühne, die ist irre. Das ist so eine hügelige, mit Gestrüpp überwucherte Großstadtbrache. Hinten am Horizont wachsen auch mal so betongraue Mietskasernen in dem Himmel. Und zugleich ist es das Jenseits. Aber ganz und gar kein Paradiesgarten, eher so ja eine struppige Ödnis. Es treten auch am Anfang Engel auf, die sind aber auch wieder nicht irgendwie lockig blond und rein weiß, sondern mit schwarzen Flügeln, sind eigentlich Todesengel. Man muss dazu vielleicht wissen, Philipp Stölzel, der nimmt so ein paar Umstellungen vor. Also Lilium, der kündigt ja seinen Job als Ausrufer beim Karussell der Frau Muscat, weil die ihm, das haben wir gehört in der Szene, so den Flirt mit Juli übel nimmt, mit diesem Mädel. Und dieses junge Mädchen, die Juli wiederum, die lässt für Lilium ihren Job als Dienstmädchen sausen. Und aber diese Beziehung von zwei mittellosen Arbeitslosen, das geht nicht gut. Also mit einem halbseitenden Freund plant Lilium dann einen Raubüberfall, der misslingt und er ersticht sich. Und bei Molnár wird es dann erst metaphysisch. Lilium kommt ins Jenseits, kriegt eine zweite Chance, kehrt auf die Erde zurück und vergeigt es wieder. Und das Interessante bei Philipp Stölzel, Er lässt es beginnen mit Liliums Erwachen im Jenseits. Dann sehen wir den Raub, den Suizid und dann als Rückblende von vorne aufgerollt wieder die ganze Handlung bis zurück ins Jenseits. Also man hat das Gefühl, das könnte das Stück immer wieder von vorne losgehen. Und das verstärkt so diesen Eindruck in der Inszenierung von dieser Figur Lilium gefangen in so einem ja unentrinnbaren Kreislauf des Schicksals oder vielleicht auch der sozialen Determination. Also auch das Leben ist ein Karussell, ein Ringelspiel, dreht sich immer im Kreis.
Also das Leben ein Ringelspiel, aber trotzdem hört sich das für mich so an, als ob es gerade eben mit so Prater-Nostalgie oder Drehorgelromantik in dieser Fassung jetzt nicht so viel zu tun hat.
Nee, überhaupt nicht. Also Volkslichter, Glanz gibt es gar keinen. Man sieht mal so die Lichter hinterm Hügel in der Ferne aufblitzen. Ich finde, das ist so die Geschichte einer unkorrumpierbaren Liebe, die an der Gesellschaft scheitert, aber nicht so wie bei Romeo und Julia, wo sie die Gesellschaft, sagen wir mal, vertikal gespalten ist in zwei Lager, sondern eher horizontal, oben und unten, reich und arm. Also Lilium gibt seinen Job auf für Juli, ist deshalb arbeitslos. Juli weigert sich, ja, gegen den Rat einer Freundin, den Lilium zu verlassen für eine Versorgungsehe, die sie eingehen könnte. Aber die müssen ja von irgendwas abbeißen, die beiden, von Luft und Liebe, da lebt sich schlecht. Und jetzt ist es bei diesem Lilium so, Selbstachtung und Selbstverachtung, die liegen ganz nah beieinander, drum hält das nicht aus. Drum begeht er diesen dummen Überfall davor, seine ohnmächtige Wut kehrt sich gegen Juli, erschlägt sie. Und die Inszenierung von Philipp Stölzl, die entschuldigt Lilium nicht, aber und romantisiert auch diese Liebe nicht. Also das sind zwei, die spüren zwar die Liebe in sich, aber die wissen nicht, wie es geht und haben keinen Ausdruck dafür. Aber indem er sozusagen Stölzl das Ganze in diese Randständigkeit verortet, also eben das Leben ist kein Rummelplatz, sondern eine tristlose Brache, sieht man so diesen gesellschaftlichen Rahmen, in dem Lilium erst schuldig wird. Und eine Chance, hat man das Gefühl, haben ja eigentlich nur Menschen, die sich mit den Gegebenheiten arrangieren und eben nicht korrumpieren lassen.
Und ist denn tatsächlich Stefanie Rheinsberger, die Sie ja schon sehr gelobt haben, auch so das Zentrum dieser Inszenierung? Oder wie kommen da die anderen Schauspieler gegen diese Naturgewalt an?
Naturgewalt ist wirklich ein schönes Wort. Sie ist natürlich das Zentrum, das Herz, das Schlagende. Aber drumherum, das sind auch ganz tolle Schauspieler. Es ist wirklich auch ein ensemblenaher Abend. Ich nenne mal stellvertretend die zwei weitere Frauenfiguren, die zwei weiblichen Hauptrollen spielen. Marisi Riegner als Juli, die hat so eine ganz stoische Unbeirrbarkeit, das ist wirklich ganz, ganz toll. Und dann noch Franziska Hackl als Frau Muska, das ist die Tochter von dem Karl-Heinz Hackl, den Sie mal als Lilium-Darsteller erwähnt haben. Sehr lustig, die hat so eine Bonnie-Tyler-Frisur, so eine altmodische, aber eigentlich ist das eine wunderbar ambivalente Figur auch. Also die versucht den Lilium eigentlich mit Geld zurückzuholen, weil er eben ein toller Ausrufer ist und das ist gut fürs Geschäft. Aber es geht ja eben nicht nur ums Geschäft, sondern man spürt bei ihr auch so eine Sehnsucht, weil sie liebt diesen Mann und wenn sie ihn versucht, so mit Bestechung zurückzukriegen, dann berührt sie ihn auch immer wieder. Also es ist so eine schöne, schillernde Anlage der Figur. Also insofern wirklich großer Applaus fürs ganze Ensemble und natürlich für Stefanie Rheinsberger. Es ist schon nach der Zeit am BE eine triumphale Rückkehr.
Christoph Leibold war im Burgtheater und hat begeistert Stefanie Rheinsberger gesehen, wie sie den Lilium gespielt hat von Ferenc Molnár in einer Inszenierung von Philipp Stölzl. Und die nächste Vorstellung ist am Sonntag, den 8. Dezember. Wir stehen mit beiden Beinen auf ihr, aber die meiste Zeit machen wir uns gar keine Gedanken darüber, was für eine dünne, empfindliche Haut die Erde hat. Dabei ist sie unersetzlich, um die Weltbevölkerung zu ernähren, aber fast die Hälfte der Böden sind schon durch Übernutzung verödet. Eine Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn zeigt jetzt gemeinsam mit G20 Global Land Initiative, wie dringlich das Ganze ist. Und auch Künstlerinnen und Künstler sind daran beteiligt, um Kräfte zu mobilisieren. Rudolf Schmitz hat sich schon vor Ort umgesehen.
Das große Panoramakino der Ausstellung feiert die Schönheit der großen Landschaftsformen unserer Erde, der Wälder, des Graslands, der Feuchtgebiete. Mit einer Projektionstechnik, die immer neue Facetten aufhaltet und ein kostbares Kaleidoskop weitgehend heiler Welt entstehen lässt. Die Schönheitsdusche zu Beginn der Schau ist gut platziert, denn angesichts dessen, was dann kommt, also angesichts zahlreicher, oft erschreckender Informationen, könnte man leicht den Mut verlieren. Kuratorin Henriette Pleiger.
Ist das wirklich eine Katastrophengeschichte oder kann man das auch auffassen, zum Beispiel wie eine Art Beziehungsarbeit, das, was unter unseren Füßen ist? Wir haben zum Beispiel eine kleine Sänfte in der Ausstellung, weil ich mir gedacht habe, ja, was ist das eigentlich, diese Sänfte? Wir wollen uns abheben von diesem Boden, der eigentlich Dreck ist. Gleichzeitig ist der Boden unser Lebensraum, der uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen, seit Menschen gedenken sozusagen.
Es geht um die Problematik der Städte, der Landwirtschaft, der globalen Nutztierhaltung, um die ca. 23% noch unberührte Natur auf dieser Erde. Was sind die Bedrohungen, was sind die nötigen Schutzmaßnahmen? Darüber wird aufgeklärt in Filmen mit Schautafeln, Objekten, mit interaktiven Installationen. So gibt es Bodenprojektionen mit entsprechenden Aktivierungszonen. Bei ihrem Betreten verwandelt sich zum Beispiel eine variationsreiche Landwirtschaftsfläche in die Ödnis einer Monokultur. Und immer wieder Informationen zur Ermunterung der erwünschten Beziehungsarbeit.
57% von uns leben auf 2% aller Landflächen in den Städten dicht gedrängt, sind uns gar nicht bewusst, wie viel Landfläche rundherum wir eigentlich brauchen, um versorgt zu werden.
Die Bonner Ausstellung hat nicht nur die Expertisen der G20 Global Land Initiative in verständlicher Form eingearbeitet, sondern auch Designstudenten und Studentinnen aus Wuppertal gebeten, die Perspektiven und Wahrnehmungen einer jungen Generation einzubringen.
Eine junge Künstlerin, die hat Schuhe entwickelt, Überzüge, die aussehen wie Insektenhaare aus Gummi. Also wenn die Tiere, die sozusagen als Samenverteiler und Bestäuber uns abhanden kommen, können wir quasi selber mit unseren Schuhen den Erdboden lockern und Samen verteilen. Also da machen sich junge Leute tatsächlich ganz viele Gedanken.
Eines der vielen wichtigen Themen ist die Kleidungsproduktion, die Fast Fashion. Auch hier viele Filme mit jungen Aktivisten und Aktivistinnen, die entsprechende Vorschläge machen, was wir tun können. Wie wir alle in unserem Alltag wahnwitzigen Konsum vermeiden.
Es gibt Berechnungen, die besagen, wir sollten eigentlich nur 1 Kilo neue Kleidung pro Jahr kaufen. Das ist für uns hier im Westen oder im globalen Norden völlig illusorisch. Aber wenn man sich anguckt, dass allein der Baumwollanbau eine Landschaft wie den Aralsee trockengelegt hat, dann wird uns klar, was eben ein Baumwoll-T-Shirt letztlich für Konsequenzen hat, die wir hier überhaupt nicht auf dem Schirm haben.
Vieles haben wir tatsächlich nicht auf dem Schirm. Deshalb muss diese Schau erst einmal informieren. Das macht sie gut, auch in der Form von Influencer-Statements, die Jugendliche ansprechen können. Und als Influencerin taucht hier auch die Kunst auf. Steinkreise von Richard Long, dem britischen Landart-Künstler. Ein riesiger Bohrkopf von Julien Charrière mit einem synthetischen Diamanten an der Spitze hergestellt, wie auch immer, aus Kohlenstoffdioxid, dem CO2 der Atemluft. Skulpturen der polnischen Bildhauerin Monika Sosnowska. Ihre pflanzlich wirkenden Gebilde aus Beton, Bruchstücken und Armierungseisen zeigen spöttisch eine neue urbane Botanik. Ein riesiges mit Kohle auf Leinwand gemaltes Dschungelbild der kolumbianischen Künstlerin Noemi Perez, das Abholzung und Brandrodung wachruft. Man könnte kritisieren, dass hier die Kunst als Universalwährung eingesetzt wird, mit der man alles kaufen, beglaubigen, emotional unterfüttern kann. Allein manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Und diese interdisziplinäre Ausstellung hat eine Dringlichkeit, die man heutiger Kunst manchmal wünschen würde. Die von Safeland realisierte Beziehungsarbeit zum Thema Renaturierung und Schutz des Bodens ist beispielhaft. Und für diese Menschheitsaufgabe werden zweifellos alle verfügbaren Energien, Ressourcen, Inspirationen und Fantasiekräfte gebraucht.
Rudolf Schmitz war in der Bundeskunsthalle Bonn und dort ist die Ausstellung Safeland – United for Land bis zum 1. Juni zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach massiver Kritik an den geplanten Millionenkürzungen im Kulturbereich plant die schwarz-rote Koalition in Berlin Änderungen. Große Häuser wie das Deutsche Theater oder die Schaubühne sollen weniger sparen müssen. Das geht aus der finalen Liste der Kulturpolitiker von CDU und SPD hervor, die dem Rundfunk Berlin-Brandenburg vorliegt. Sebastian Schöbel.
Die Einsparungen beim Kinder- und Jugendtheater Grips sind demnach komplett vom Tisch. Das gleiche gilt für das Theater an der Parkaue. Auch das Hebbel am Ufer, kurz HAU, soll nun nichts mehr einsparen müssen. Die Kürzungen beim Deutschen Theater, beim Berliner Ensemble, bei der Schaubühne und den Philharmonikern sollen ebenfalls deutlich geringer ausfallen als zunächst geplant. Im Gegenzug müssen nun aber andere Bereiche teils drastische Einsparungen hinnehmen. Beim Etat für den Ausbau von Arbeitsräumen für Künstlerinnen und Künstler werden gut 18 Millionen Euro gekürzt. Allerdings wurde dieser Etat ohnehin kaum ausgeschöpft.
Der Verwaltungsrat der Bayreuther Festspiele hat die massiven Einschnitte beim Jubiläumsprogramm verteidigt. Die öffentlichen Haushalte seien derzeit sehr belastet. Die Festspiele könnten davon nicht die Augen verschließen, sagte der Chef des Gremiums von Waldenfels. Auch im Hinblick auf Tariferhöhungen müssten alle Ausgaben auf den Prüfstand. Angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise sei es auch schwierig, Sponsoren für Kultur zu gewinnen. Das 150-jährige Jubiläum im Jahr 2026 sollte eigentlich mit 11 Opern gefeiert werden, doch es werden nur 7. Das Wort des Jahres ist Ampel aus. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden bekannt. Auf dem 2. Platz landete Klimaschönfärberei. Auf Platz 3 folgt kriegstüchtig. Ein Begriff, der von Bundesverteidigungsminister Pistorius im Zusammenhang mit der Modernisierung der Bundeswehr verwendet wurde. Die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache wählt immer im Dezember jene Wörter aus, die das Jahr sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Der Vatikan-Thriller Konklave von Edward Berger zählt zu den 10 besten Filmen des Jahres in der Auswahl des renommierten American Film Institute. Dem Verband gehören Kritiker und Filmexperten an. Außerdem auf der Liste stehen Der Brutalist, die Musical-Verfilmung Wicked und das Biopic A Complete Unknown über Bob Dylan. Die jährliche Auswahl gilt als Vorbote für die spätere Oscar-Verleihung. Im vergangenen Frühjahr waren 8 der ausgewählten Filme unter den 10 Oscar-Kandidaten. Der in Wolfsburg geborene Regisseur Edward Berger hatte im vergangenen Jahr für Im Westen nichts Neues 4 Oscars bekommen, darunter den für den besten Film. In Konklave erzählt er über den plötzlichen Tod eines Papstes und Intrigen bei der Wahl eines Nachfolgers.
Vor 8 Jahren, als Donald Trump zum ersten Mal zum Präsidenten der USA gewählt wurde, da schrieb die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek den Text Am Königsweg. Den hat Falk Richter ein Jahr später mit viel Lob auf die Bühne gebracht. Jetzt hat sie erneut einen Text zu Trumps Wiederwahl geschrieben und wieder hat ihn Falk Richter umgesetzt, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen, wie der Regisseur in unserer Theatersendung Rang 1 erklärt hat.
Der Text setzt sich so mit der Tatsache auseinander, dass die andere Seite, also die, die keine Trump-Anhänger sind, jetzt wirklich verloren haben und erstmal in der Position der Machtlosen sind, die nur zugucken können. Und insofern ist er nicht ganz so witzig, nicht ganz so schräg. Ich glaube, beim ersten Mal war es noch so, dass Elfriede Jelinek selber damit gespielt hat, wie verrückt das eigentlich ist, dass so jemand wie Trump jetzt ins Weiße Haus einzieht. Aber jetzt beim zweiten Mal ist es nicht mehr so lustig. Jetzt gibt es auch weniger Widerstandskräfte im Land. Und jetzt kann der im Grunde abräumen und machen, was er will.
Sagt Falk Richter. Er hat in nur 10 Tagen Elfriede Jelineks neuen Trump-Kommentar in Szene gesetzt oder wie das Theater schreibt, sich szenisch angenähert am Hamburger Schauspielhaus. Und da hört sich das so an.
Keiner sagt die Wahrheit, doch wir sagen sie die ganze Zeit. Nur merkt man das nicht. Das hat ihm genützt, klar. Aber er wird jetzt ungehindert bei uns bleiben, wenn er nicht vorher stirbt. Und dann kommt sein Gespenst zum Einsatz, sein Schatten, der uns alle überdecken wird, bis wir darunter ersticken. Denn das Geld braucht keine Menschen, es braucht nur sich selbst. Dieser Schatten geht voraus und wirft mit Menschen, nicht umgekehrt.
Ein Ausschnitt aus Endsieg, so hat Elfriede Jelinek ihren Text genannt. Und Michael Lages hat sich das für uns am Hamburger Schauspielhaus angesehen. Was ist das für ein Text? Was hat Elfriede Jelinek da geschrieben?
Na, es ist vor allen Dingen und deutlicher, als es damals beim Königsweg war, eine sehr finstere und ziemlich aussichtslos klingende Beschreibung dessen, was jetzt kommt. Also wenn da gerade eben vom Schatten die Rede ist, dann ist damit natürlich Elon Musk gemeint. Das große Geld, dass jetzt in dem Fall, wenn die Politik irgendwann mal nicht mehr funktionieren sollte, was es ja bei Trump immerhin schon ein paar Mal gegeben hat, dass jetzt plötzlich sozusagen eine Übermacht über dieser Macht letztlich mit im Spiel ist. Und da ist sie sehr visionär und sehr finster. Und da hat Falk Richter sicher recht. Das ist längst nicht so komisch, wie es damals sozusagen die Orgie an Geschmacklosigkeiten war, die Jelinek dem Trump zugeschrieben hatte, sondern es ist jetzt eher doch wirklich ein apokalyptisches Szenario.
Jetzt sind ja Jelinek-Texte meist so Textgebirge, die irgendwie jetzt gar nicht in irgendwelche Rollen aufgeteilt sind. Wie ist das hier? Wie ist das umgesetzt? Gibt es da verschiedene Figuren, die das sprechen oder was hat Falk Richter damit gemacht?
Also es gab damals beim Königsweg gab es Ilse Ritter als große Kassandra, die sich in diesem Text bewegte. Das ist ziemlich unvergessen, weil das den Text wirklich sehr, sehr stärkte. In diesem Fall hat Julia Wieninger diese Rolle, die quasi immer so eine Art skeptisches Menetekel am Rande ist und immer wieder auch Kommentare zum Verlauf der Handlung, wenn man das jetzt mal so nennen möchte. Der Text hat eigentlich keine Handlung. Er ist so eine Art Sammlung von Kalenderblättern. Das ist ja bei Elfriede Jelinek ein bisschen wie bei René Polisch selig. Das schrieb sich eigentlich immer von selber fort und ist wie ein großer Monolog, den man beliebig in unterschiedliche Teile aufteilen kann. Das ist in diesem Fall auch wieder so. Der Text ist letztlich eine große Ich-Behauptung, die auf die Welt schaut. Es gibt ja auch keine Art von Dialog in irgendeiner Form. Deswegen ist das auch relativ leicht zu proben und dann auf die Bühne zu bringen. Und da fächert sich dann tatsächlich das Ensemble auf. Drei Frauen zu Beginn sind auf die Ränge des Schauspielhauses in Hamburg verteilt, in wirklich sehr voluminösen Kostümen. Wieninger quasi in der Mitte, oben im ersten Rang. In den Seitenlogen Josephine Israel und Sandra Gerling sozusagen als Elfriede Jelinek Lookalikes. Und dann kommen die runter und drumherum formt sich dann ein Ensemble, das natürlich auch aus Männern besteht, nicht nur aus Frauen. Also Trump wird hier quasi als König gekrönt. Das spielt Mirko Kreibich, also quasi auf einem Altar mit viel Kreuz drüber, wird das so eine apotheotische Vorstellung davon, dass das jetzt gleichzeitig der Herrscher eines Landes ist, aber auch ein Gottberufener, im Grunde so wie die Propaganda Trumps im Wahlkampf sozusagen ihn dargestellt hat. Das ist ein bisschen riskant für den Abend, denn er nimmt relativ viel von den Narrativen auf, die im Wahlkampf von Trump tatsächlich benutzt wurden und wird hier zitierend werden diese Texte benutzt. Und natürlich ist die Bemühung, dass man diese Zitate und dieses Zitieren sozusagen als Ironie begreift, weil das ist natürlich immer noch eine hochgradig lächerliche Art von Politikvorstellung, die da jetzt gerade wieder in Amerika gewonnen hat. Aber wichtig ist tatsächlich, das Volk, also all die, die sich in irgendeiner Form abgehängt fühlen, sind die, die letztlich immer so eine Art kollektives Ich einbringen und tatsächlich auch sagen, das ist unser Kandidat. Das ist unsere Form von Vorstellung von Macht, die in diesem Lande ausgeübt werden soll. Und das ist, glaube ich, das Allerfinsterste an diesem Abend.
Aber macht sich das denn irgendwie bemerkbar, dass dieser ganze Abend ja so eine schnelle Reaktion jetzt auch auf diese aktuelle Wahl war, also sowohl textlich als auch szenisch?
Eigentlich nicht. Also, und ich glaube, das liegt nun aber auch wirklich daran, dass man mit diesen Jelinek-Texten ja sozusagen in Regenwurmmanier umgehen kann. Also man kann sie auseinandernehmen, wieder zusammensetzen. Das hat sie ja immer allen, die ihre Stücke Uraufführung, ob das Nicolas Stehmann war oder Falk Richter, immer wieder an die Hand gegeben. Macht mit meinen Texten, was ihr wollt. Und die sind auch so geschrieben, dass man mit ihnen machen kann, was man will. Wie gesagt, keine Form von Dialog. Immer eine Ansprache, die quasi an der Rampe ins Publikum geht oder sozusagen in ein Nirgendwo oberhalb des Publikums, sozusagen in die Welt, wie sie ist. Insofern ist das mit den 14 Tagen Proben ist immer noch extrem sportlich, aber es geht. Und das heißt jetzt nicht, dass man das immer so machen kann, aber mit Elfriede Jelineks Texten kann man das in der Tat, wenn man so will und wenn man die Manpower dafür hat, so machen. Es ist nach wie vor, wie bei Falk Richter üblich, eine Menge an Video dabei. Es wird auch Country-Musik gesungen. Es ist unglaublich viel Zutat. In diesen 2 Wochen haben sie, glaube ich, aus einem Füllhorn der Möglichkeiten sozusagen den Abend fast mit Bildern zugeschüttet, gleichzeitig aber bühnentechnisch ganz wenig gebaut. Eine große Plattform in der Bühne, die kann zum Altar werden, über der kann das Kreuz gehängt werden. Das ist ein sehr, sehr wesentlicher Teil dieses Abends, so eine Art christlich konnotierte Bildwelt. Das geht, wenn man alle Kräfte bündelt und tatsächlich das will, was das Schauspielhaus will, nämlich einen Text ganz schnell zur Lage der Situation der Welt zu machen. Und das ist unbedingt rühmenswert. Ob der Abend nun wirklich super klasse ist, weiß ich nicht. Das weiß ich bei Jelinek Arbeiten eigentlich nie. Aber dass er im Moment, jetzt für diesen Moment, wirklich gut und richtig ist, das kann man uneingeschränkt bejahen.
Michael Lages über eine schnelle, aber offenbar gelungene Premiere am Hamburger Schauspielhaus Endsieg, ein neuer Trump-Text von Elfriede Jelinek, inszeniert von Falk Richter und zum nächsten Mal zu sehen am Sonntag, den 8. Dezember. Polen hat ja nicht gerade den besten Ruf, wenn es um die Rechte von queeren Menschen geht, denn es gab und gibt zum Beispiel keinerlei Aussicht auf die gleichgeschlechtliche Ehe. Es gibt sogar LGBT-freie Zonen. Aber jetzt eröffnet mitten in Warschau das erste queere Museum des Landes und es zeigt ganz deutlich, dass queeres Leben seit Jahrhunderten zur polnischen Gesellschaft dazugehört, allen Anfeindungen zum Trotz. Martin Adam berichtet für uns aus Warschau.
Polens großer Staatenlenker Józef Piłsudski schaut nachdenklich aus einem Bilderrahmen, nackt und rauchend. Dass der Vater der polnischen Unabhängigkeit nach dem Ersten Weltkrieg, der sonst nur ehrfürchtig in Uniform dargestellt wird, Homosexualität schon 1932 straffrei zugelassen hat, ist kaum bekannt. Aber darum geht's. Hier wird ein anderer Blick auf Polen geworfen. Das erste Queer-Museum des Landes eröffnet in einem sehr kleinen Raum, aber dafür mitten im Zentrum von Warschau. Für mich ist das Museum klein, aber zugleich groß, denn es ist ein Meilenstein für unsere Community, die so stark und entschlossen ist, dass sie dieses queere Museum erschaffen konnte. Sagt Krzysztof Kliszczynski, der das Museum leitet. Es ist gewissermaßen das Schaufenster der Stiftung Lambda, die seit fast 30 Jahren für die Rechte von Schwulen und Lesben, Trans- und queeren Menschen in Polen arbeitet. Über 100.000 Gegenstände und Dokumente haben sich in dieser Zeit angesammelt. 150 werden jetzt hier ausgestellt, erklärt der Historiker Piotr Laskowski. Beginnend mit Wojciech Skwarski, den ein Gericht 1561 zur Frau erklärte, zum Tragen von Frauenkleidern verurteilte und später verbrennen ließ. Wir wollten eine offensichtliche Wahrheit zeigen. Solange es Menschen auf polnischem Gebiet gibt, gibt es hier auch queere Menschen. Die Sprache hat sich geändert, sie wurden unterschiedlich genannt, aber sie sind immer da. Diese Zeitleiste beginnt im 16. und führt uns bis Ende des 20. Jahrhunderts. Für mehr reicht der Platz noch nicht. Und es kommen noch weitere Ausstellungsstücke dazu, sagt Krzysztof Kliszczynski und zeigt auf eine Vitrine in der Mitte des Raums. Das Museum zeigt bereits Wirkung, noch bevor es eröffnet wird. Wir haben hier einen Gegenstand, das ist unser ganzer Stolz. Eine Zeitschrift von 1956, handgemacht. F.F. Polski, der polnische Jüngling. Niemand wusste, dass es so etwas gibt, aber es wurde uns geschenkt von jemandem, der das Haus eines Verstorbenen ausgeräumt hat. Gezeigt werden soll aber auch die Eingangstür der Stiftung Lambda, die vor einigen Jahren bei einem Angriff schwer beschädigt wurde. Natürlich sei das Museum gesichert. Mit Angriffen müssen sie rechnen, aber Angst dürfe man nicht mehr haben. Dabei sei auch die rechtliche Situation von LGBTQ+-Personen in Polen immer noch schlimm, sagt Miłosz Przepierkowski von Lambda. Und genau in diesem Land eröffnen wir dieses Museum. Mit dem Appell an Abgeordnete, keine Angst zu haben, wenn es um Gesetze gegen Hasssprache, um Rechte für Transpersonen und um Partnerschaften geht. Weil wir immer schon hier waren, hier sind und weiter sein werden. Das Museum finanziert sich über Spenden. Öffentliche Gelder gibt es nicht. Aber dass die Stadt Warschau überhaupt offen ist für diesen neuen Ort, diesen für viele Polinnen und Polen ungewohnten Blick, allein das ist wohl ein Erfolg im langen Kampf für gleiche Rechte und Sichtbarkeit.
Das erste queere Museum in Polen. Martin Adam hat es sich für uns angesehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Alles Banane, titelt die Wochenendausgabe der Taz samt Hingucker. Christian Lindner ist in Schräglage mit einem Streifenklebeband an einer weißen Wand befestigt, als wäre er die handelsübliche Banane, die gerade in New York für 6,2 Millionen Dollar versteigert wurde. So sieht kein fairer Wettkampf aus, schreibt Carolina Schwarz im dazugehörigen Artikel. Die Linkspartei veranstaltet eine Feldschlacht und lässt dabei eine Banane gegen Christian Lindner antreten mit der Frage, wer hält länger durch? Schwarz tut die Banane leid, die auch andere Vergleiche nicht verdient habe. Ihre Form allein kann nicht erklären, warum sie als Symbol für allerlei krumme Dinger herhalten muss, schreibt Schwarz und fordert in der Taz, lass die Banane bitte einfach Banane sein. Bitte keine kranken Helden mehr, lautet dagegen die Überschrift zu einem sehr ernsten Thema, mit der das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung aufmacht. Die Bitte stammt von der Journalistin und Schriftstellerin Mechthild Lanfermann, die auch für diese Welle gearbeitet hat. Lanfermann ist im November an Krebs gestorben. Der nun posthum in der SZ abgedruckte Text ist ein Plädoyer für einen anderen Umgang mit der Krankheit und den Erkrankten. Seit ihrer Krebsdiagnose hätten ihr Familienmitglieder, Freunde, Bekannte und völlig Fremde empfohlen, etwas an ihrem Leben zu ändern, schreibt Lanfermann. Es ging dabei um meine Ernährung, meine Medikation, meinen Sport, mein Engagement auf der Arbeit, meine Geisteshaltung und vieles mehr. Einiges habe sie befolgt und dann, als der Krebs besiegt schien, ihre Geschichte als Heldengeschichte erzählt. Dann kam der Krebs zurück und sie wurde unheilbar krank. Die Gesellschaft suggerierte ihr, sie habe etwas falsch gemacht. Statt Vorwürfen benötigten Krebskranke aber Zuwendung. Es braucht Kraft für die kommenden Jahre, die nicht unbeschwert sind. Es braucht Mut gegen die Angst. Es braucht schwarzen Humor. Und es braucht Liebe, schreibt Mechthild Lanfermann in der SZ. Das kann nur funktionieren, wenn wir eine neue, eine gemeinsame Sprache über Krebs finden. Ein neues Narrativ, statt falscher, wenn auch gut gemeinter Ratschläge. In der Frankfurter Allgemeinen zitiert die in Berlin lebende russische Journalistin Anna Narinskaja folgende Ratschläge für Ehefrauen von russischen Soldaten, die aus dem Ukraine-Krieg zurückgekehrt sind. Nähern Sie sich Ihrem Mann nicht plötzlich oder von hinten. Sprechen Sie ihn besser erst leise an. Danach können Sie näher kommen und ihn berühren. Diese Anleitung sei veröffentlicht worden, nachdem bei Seelsorgestellen viele Hilferufe von Frauen eingegangen seien. Frauen berichteten von der Brutalität ihrer aus dem Kriegsgebiet heimgekehrten Männer, schreibt Narinskaja. Die Polizei ist in Russland keine Anlaufstelle für derlei Klagen. Häusliche Gewalt ist dort seit 2017 keine Straftat. Ist der Haftbefehl gegen Diktator Wladimir Putin anders zu sehen als der gegen Israels Premier Netanyahu? Fragt in der SZ Peter Müller, der ehemalige Ministerpräsident des Saarlandes und frühere Richter. Seine Antwort? Ungeachtet der politischen Staatsräson sei Deutschland völkerrechtlich verpflichtet, die beiden Fälle gleich zu behandeln und also auch Netanyahu auf deutschem Boden zu verhaften. Zum Schluss noch mal kurz zurück zur Aktion der Linkspartei. Wer hält länger durch, die Banane oder Lindner? In einem 24-Stunden-Livestream können wir dabei zusehen, wie sich die anfangs noch grüne Banane mittlerweile in ein sattes Gelb kleidet, schreibt Carolina Schwarz in der Taz. Bald werde die Banane nur noch tiefbrauner Matsch sein. Und Christian Lindner? Der wird dann immer noch FDP-Vorsitzender sein.
Tobias Wenzel mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.